wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer nicht jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit fahre, sondern zumindest an den normalen schönen Tagen mit dem Fahrrad fahren würde, scheitert im ersten Schritt einmal daran, dass ich wahrscheinlich der einzige Innsbrucker bin, der kein Radl hat.
Auf den Fahrrad klappen. Alter Schwede, wenn ich stirb, ich möchte nicht die Person sein, die bei mir die ganzen Streamingdienste kündigen muss. Weil bis du das mal alles zusammengefunden hast, wo ich überall Benutzerkonten habe und irgendwas gebucht habe, das dauert ewig.
Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
Wir haben heute ein Thema und auch ein Buch mit dabei, das grundlegend einmal mit einem schlechten Gewissen startet. Auch der Karl Dillessen in seinem Buch Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, fängt das Buch damit an, uns ein schlechtes Gewissen einzureden. Konsumieren wir zu viel? Haben wir ein Konsumproblem? Und wie gehen der Philipp und ich mit dem Thema Konsum überhaupt um? Das und mehr in der Folge jetzt. Viel Spaß.
Ja, ich beginne die heutige Folge mit einem Spiel. Ein Spiel, das ich eigentlich auf ganz andere Art und Weise kennengelernt habe, wie es vielleicht der ein oder die andere kennt. Und zwar einer von meinen Lieblingsmusikern, der heißt Kummer, der macht so deutschen Hip-Hop. Der hat da so ein Lied, das heißt, wie viel ist dein Outfit wert? Das ist übrigens genau die Melodie. Und ich habe gar nicht gewusst, warum es das Lied, also das Lied hat so ein, so, wie sagt man denn, so ein Snippet drinnen oder so einen kleinen Teil, wo jemand sagt so, hey, sag mal, Junge, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja, das ist von Prada und das ist von Louis und so. Und dann bin ich erst draufgekommen, dass das anscheinend auf Instagram so ein Riesentrend ist und so auf die Straße gehen und Leute zu fragen, wie viel ist dein Outfit wert? Und dann erklären die Leute immer so mal, ich trage Sneakers von da und Hose von B und da. Und das ist insgesamt so, weiß ich nicht.
5000 Euro.
Ja, also Christian, wie viel ist dein Outfit wert?
Heute?
Ja, wie viel ist dein Outfit wert?
Also, ich habe Schuhe an, die ich mal, glaube ich, vor ungelogen 7 Jahren gehabt habe.
Ja.
Und jetzt gerade kürzlich wieder im Schrank entdeckt habe, dass ich die habe und mir gedacht habe, die kann ich wieder mal anziehen.
Ja.
Also kann ich dir leider nicht sagen, was die gekostet haben.
Nein, du musst dann so schätzen. Also
ich schätze mal, dass die so 60 Euro waren.
Mhm.
Das ist so mein Sweet Spot für Schuhe.
Okay.
meine Hose, weiß ich ganz genau, die kostet 100 Euro genau. Meine T-Shirts, ja, was kostet mein T-Shirt? Ich glaube 7 Euro. Aber liegt daran, ja gut, ne, ich rechtfertige mich nicht, ist egal. 7 Euro fürs T-Shirt und ich glaube 35 Euro für den Pullover.
Und dann hast du noch Käppi auf?
Ah ja, und dann habe ich noch Käppi auf. Das dürfte so um die 25 Euro gewesen sein.
Okay, also 25, 7, 32, dann 30 Euro für den Bulli, hast du gesagt, oder?
35
für den Bulli. 35, ja, mach mal, überschlagsmäßig.
100 für die Hose.
70, 170, 230 Euro.
Ja?
Ja.
Dann können wir noch Socken und Unterhosen, so 250 ja. Euro.
250 Euro, okay. Also der Outfit ist 250. Du tragst aber auch noch eine Uhr.
Ah ja, genau, ich habe eine Uhr auch noch.
Ja.
Was kostet die Galaxy Watch?
Was
ist 100, 200? Ich glaube, das ist schlecht. 100, ich sage jetzt mal 150, dann sind wir in der Mitte.
Okay, also irgendwie so 400 Euro ist dein Outfit wert, oder? Ja. Jetzt, also so mit dem, wahrscheinlich nach dem Trend von Instagram, kann ich gar nicht mithalten.
Fehlt der Null.
Was glaubst du, kostet dein Outfit in der Produktion?
Ja, aber ein Bruchteil davon. Wahrscheinlich.
Weil wir haben jetzt das Buch gelesen, oder? Also Konsum, Karl Tillessen. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und es dreht sich in dem Buch ganz viel um das Thema Kleidung, finde ich.
Hauptsächlich, ja.
Hauptsächlich Kleidung und anhand von Kleidung also ein bisschen, wie sich unser Konsumverhalten verändert hat, oder? Und jetzt ist diese Frage, wie viel ist der Outfit wert, eigentlich, finde ich, genau. Das spiegelt wieder, um was es in dem Buch geht und um was es in der heutigen Folge geht mit der Frage, habe ich ein Konsumproblem? Und zwar nicht, wie viel ist das Outfit tatsächlich wert in der Produktion, sondern wie viel ist mir das Outfit und die Dinge wert, oder? Und jetzt war es ja total interessant, oder? Du hast deine Schuhe erwähnt mit 60 Euro, die 7 Jahre alt sein. Da werden wahrscheinlich viele, da wird wahrscheinlich auch der Karl Tillessen weiter sagen, haha, da wird so eine holy Musik im Hintergrund und sagt, genau so soll es sein. 60 Euro Schuhe, ja. 7 Jahre tragen. Jetzt überspitzt gesagt natürlich. Dann hast du deine Hose erwähnt, oder? Die hast 100 Euro, hast du gesagt. Ich glaube sogar, das ist die Hose, die du da in Innsbruck, also lokal schneidern lassen hast, oder? Und dann kommt das T-Shirt und das T-Shirt ist 7 Euro. Ja. Und es zeigt ja wieder mal so geil, dass die Realität einfach so ein Graubereich ist,
ja,
oder?
Ja. Also, schon krass, oder? Es ist so schwierig. Und ja, ich wollte mir ja vorher schon rechtfertigen. Es ist echt schwierig. Weil das ist genau das, was das Buch mit mir gemacht hat, ist, ich habe mich so dermaßen adapt gefühlt in so vielen Dingen. Und normalerweise versuche ich ja, und ich versuche ja irgendwie ein besserer Mensch zu werden, so im Allgemeinen, oder? Und das ist ja auch so der Aufhänger von dem Podcast, oder wir versuchen immer unser Weltbild zu verfeinern und irgendwie noch mehr irgendwie mitzunehmen, um nicht nur für mich selber mein Leben besser zu machen, sondern einfach das Gesamtleben auf der Welt irgendwie auch so halbwegs fair mittragen zu können, so ein bisschen zumindest einen Blick dafür zu geben.
Ja.
Und dann kommt er mit dem Buch und sagt im Prinzip, man kann es eh nicht richtig machen.
Ja.
Und deswegen habe ich vorher so gelacht, weil zum Beispiel bei den Schuhen ist es eher so, das sind Nike-Schuhe, ich kann das glaube ich so sagen, das ist okay. Und er prangert zum Beispiel Nike schon sehr stark an einem Buch. Von dem her sind die Schuhe sicher kein richtig gutes Beispiel. Die habe ich zwar vor 7 Jahren gekauft, aber die sind jetzt 5 Jahre davon oder noch länger im Schrank gelegen und habe sie nicht verwendet.
Mhm.
Und ich habe sie jetzt zufällig wiederentdeckt. Das T-Shirt im Gegensatz dazu, da habe ich richtig viel Zeit darauf verbracht, online nach dem richtigen T-Shirt für mich zu suchen. Habe das dann auch im Großhandel gekauft, also dieses Kamarken-T-Shirts. Und habe richtig viel Wert darauf gelegt, dass Biobaumwolle und Fairtrade-Abzeichen gegeben ist.
Mhm.
Und haben wir dann 15 gleiche T-Shirts gekauft. Das Thema haben wir auch schon mal gehabt. Ich bin halt jemand, ich bin aus der Kategorie, ich habe alles gleiche T-Shirts.
Mhm.
Und mit so einem richtig guten Gewissen habe ich mir die gekauft, weil ich dachte, wow, voll super, das ist Bio und das ist Fairtrade. Und dann lese ich das Buch und denke mir so, er schreibt, wenn ein T-Shirt 3 Euro kostet oder 7 Euro kostet, kann es nicht Fairtrade sein und dann kann es nicht unter richtigen Umständen produziert sein. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt habe ich so viel Wert drauf gelegt, da ein T-Shirt zu kaufen, das nachhaltig ist und das fair ist. Und trotzdem bin ich voll in die Falle getappt, oder?
Mhm.
Und das war der erste Teil von dem Buch, wo ich mir dachte, boah, ja, egal. Also egal, was du kaufst. Er bringt das Beispiel von dem 3-Euro-T-Shirt. Da warst du zumindest zu 100% sicher, das kann nicht fair gehandelt sein. Da steckt moderne Sklaverei dahinter. Beim 30-Euro-T-Shirt, er nennt da irgendwie Hugo Boss als Beispiel. Das ist dann zwar in Europa gefertigt, aber wahrscheinlich irgendwo ganz weit im Osten von Europas und zu mindestens gleich oder ähnlich widrigen Bedingungen wie halt in Bangladesch. Und dann gibt es noch das 300-Euro-T-Shirt von Gucci und Prada, wo die Wahrscheinlichkeit schon mal höher ist, dass es zumindest in Zentraleuropa produziert worden ist. Aber auch bei uns in Zentraleuropa gibt es chinesische Sweatshops, wo illegale Einwanderer verdonnert werden, zu absoluten Hungerlöhnen und widrigsten Bedingungen zu arbeiten. Und dann ist es zwar faktisch korrekt, dass es made in Italy ist, ja, aber die Bedingungen sind, also du hast eigentlich keine Chance, irgendwie da dem auszukommen. Das war so der erste Teil im Buch, wo ich mir dachte, boah, ja, passt. Soll ich das Buch jetzt weiterlesen und was habe ich davon, wenn ich das Buch jetzt weiterlese? Und das war dann auch bei uns das Gespräch, oder? Weil wir haben am Anfang vom Buch, also ich habe es da fast fertig gelesen gehabt und hast du gerade erst angefangen, hast du auch die Frage gestellt, gesagt, wo geht denn das Buch hin? Warum? Also ich weiß nicht, was ich dazu reden soll. Wie soll ich das weiterführen? Weil ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Mhm.
Und ich bin auch so ein bisschen lost for words, weil, was soll ich sagen? Ich kann mir kein T-Shirt mehr kaufen, ohne dass es nicht höchstwahrscheinlich unter unfairen Bedingungen entstanden ist. Was soll ich denn groß tun? Was soll ich dann im Podcast groß reden?
Mhm.
Du hast in der Zwischenzeit natürlich das Buch fertig gelesen und ein bisschen über das Thema nachgedacht. Wie siehst du es jetzt noch? Denkst du da immer noch so, so ganz kann ich da irgendwie nicht angreifen, das Buch?
Also,
oder das Thema?
Ja, die Folge trägt ja dann so den Titel, den Working Title, habe ich ein Konsumproblem, so auf die Art.
Mhm.
Und ich finde, das Thema kann man halt aus mehreren Perspektiven betrachten. Das hat sich jetzt bei mir aufgetan, wo ich nur ein bisschen über das Buch nachgedacht habe, beziehungsweise gelesen habe. Und zwar das Erste ist einmal, man kann es aus ganz der persönlichen, privaten Perspektive sehen. Warum konsumiere ich, was ich konsumiere? Und wenn wir den Titel aufgreifen vom Buch ist, warum konsumiere ich oder kaufe ich, was ich eigentlich nicht brauche? Und das ist so diese ganz individuelle Perspektive fürs Konsumverhalten, was das Buch jetzt nicht, naja, müssen wir weiter ausholen. den letzten Satz streiche jetzt, das ist die erste Perspektive. So, und die zweite Perspektive, die wir da haben, ist, wo hat uns dieses Konsumproblem in der individuellen Perspektive in der breiten Masse hingeführt, oder? Also dadurch, dass viele Menschen so viele Dinge kaufen, die sie nicht brauchen, was ist dadurch entstanden? So, und da sind wir dann bei der zweiten Perspektive, die so ein bisschen was du jetzt gerade angesprochen hast, und die, auf dem wir jetzt gleich am Anfang eigentlich so draufgekupft sein, auf die, welche Folgen sein da, oder? Also dass die schon zum 7 Euro produziert werden und verfügbar sein, weil wenn wir jetzt nicht so, also wie viele T-Shirts braucht man tatsächlich in seinem Alltag, wenn wir jetzt ja nicht so viele kaufen würden, wie wir einfach haben wollen, sondern wie viel wir brauchen, dann wird es wahrscheinlich keine T-Shirts um 7 Euro geben, weil das einfach der Markt, den wird es nicht geben. Also wenn jeder Mensch sagt, ich kaufe mal im Jahr, weiß ich nicht, 2 T-Shirts, dann kann man das schön aufrechnen. Jetzt sagen wir ganz blöd, in Österreich leben 9 Millionen Menschen, dann werden im Jahr 18 Millionen T-Shirts gekauft. So, dann werden wir keine, dann werden wir nicht in einem Shop 1000 oder 2000 T-Shirts hängen haben müssen, weil gar nicht so viel gekauft werden. Also ist ganz übertrieben gesagt. Mhm. So, das ist so diese zweite Perspektive. Und die zweite Perspektive finde ich extrem schwierig, oder? Also diese zweite zu sagen, okay, wo hat uns das Konsumverhalten hingeführt? Weil mein Konsumverhalten ja genauso dazu geführt hat oder da ein Teil davon ist, wie du es gerade angesprochen hast. Man kann es immer, irgendwie das Gefühl, wenn man es hochliest, man kann es nicht richtig machen. Mhm. So, und dann kann man aber, jetzt finde ich, für mich nochmal in die erste Perspektive gehen und sagen, okay, warum kaufe ich, was ich kaufe? Und warum in manchen Dingen kaufe ich Dinge, die ich gar nicht brauche? So, weil eigentlich ist, und das war dann so meine Überlegung, wenn ich für mich selber herausfinde, was ich mir hoffe von Dingen, die ich nicht brauche, weißt du, also, weil ich glaube, der Grundsatz, also meine Hypothese, das ist im Buch so ein bisschen drin, das ist das, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, im Buch ist vor allem die zweite Perspektive drin, was das alles mit unserer mit, ja, sagen wir mal, fürs Klima tut, für die Arbeitsmärkte tut, wie verwerflich es ist, die ganzen Sachen. Mhm. So. Aber es geht wenig in diese erste Perspektive, weil ich glaube, jeder Mensch, wenn man unglücklich ist zum Beispiel, dann will man irgendwas tun, damit man glücklich wird. Und viel will man über den Konsum lösen. Das heißt, wenn ich jetzt für mich herausfinde, warum bin ich unglücklich, um was geht es mir eigentlich, dann wird es ja nicht mehr über Konsum gelöst, sondern vielleicht über andere Dinge und dann würde die Perspektive besser machen, dann würde ich wahrscheinlich noch zu weniger führen. Und deswegen habe ich über das dann im Buch mehr nachgedacht und mir gedacht, okay, vielleicht ist das mein Zugang zu dem Thema. Welche Dinge konsumiere ich, die ich nicht brauche? Und warum tue ich das? Was erhoffe ich mir da davon? Und die Perspektive fällt mir leichter, weil er beginnt das Buch mit so ein bisschen dem Satz, die meisten Dinge, oder so frei zitiert, die meisten Artikel zu dem Thema Konsum und zu dem, was er da eigentlich versucht mitzuteilen, beginnen mit, ja, man sollte viel mehr nachhaltig kaufen, man sollte viel mehr lokal, man sollte Ding und man, also quasi immer, als wäre das wer anderer oder andere Person, aber oder als wäre dieser Autor oder diese Autorin, die das schreibt, zu überlegen und so viel besser wie alle anderen. Und das ist ja genauso das Thema, oder das, was mich so an dem Buch am Anfang auch gestört hat, ist, so unterhaltet man sich über das Thema auch immer. Mhm. Man sitzt ja am Familientisch und dann wird gesagt, na, ist eigentlich schon zart, gell, dass in China die ganzen, also ich sage jetzt irgendwas, gell, Blödsinn, dass in China oder in Bangladesch da irgendwelche Kinder unsere Zeug nehmen, gell, und dann werden es bei H&M und 3 Euro verkauft. Na, das ist schon brutal und dann gehen die Leute da noch hin und kaufen das. Also das ist schon Frechheit. Mhm. Und wenn man dann einmal so wirklich die Karten auf den Tisch legt und seinen Kleiderschrank mal ausräumt, dann findet sie vielleicht einmal, okay, ja, im einen Fall findet man vielleicht und dachte man was von H&M, bei anderen findet man nichts von H&M, aber dafür von, wie du vorher angesprochen hast, von Nike oder von Adidas oder von einer anderen Brand, die was halt genau vielleicht solche Dinge auch so macht, oder? Und dann merkt man eigentlich, dass halt dieses, am häufigsten unterhält man sich über das Thema immer in so einer Außenperspektive. Und das ist das, was mich so gestört hat, weil ich immer gedacht habe, ich möchte eigentlich nicht im Podcast wieder so in die Außenperspektive gehen und sagen, weil ich kann jetzt aus dem Buch kann irgendwie 50 Fakten aufzählen, die was alle zu, oh, na, oh, wow, ist das heftig, na, brutal und führt. Und dann denke ich mir, ja, aber am Ende des Tages, was trage ich jetzt? Ich trage Nike-Sneakers, dann trage ich eine Hose. Muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben, ich habe die Hose in einem Geschäft gekauft, weil sie mir gut gefallen hat. Ich habe gar nicht auf den Preis geschaut, das war mir egal. Und dann bin ich zur Kasse gegangen und dann hat sie 30 Euro gekostet. Und wie sie gesagt hat, 30 Euro. Ich dachte, was? Die Hosen kostet 30 Euro? Ja. Weil es ist billig. So, oder? Also im Endeffekt hat das dann eigentlich der Zeitpunkt sein sollen, wo ich sage, was hätte sollen? Was? 30 Euro? Also, na, dann nehme ich sie nicht. Weil wenn die für 30 Euro verkauft wird, der hat einen Haufen Taschen, die ist ein bisschen weiter, hat auf der Seite Taschen und Nieten und so Zeug oben, der kann nicht gescheit produziert worden sein. Ja. Man ist mir dann aufgefallen, die halben Sachen fliegen hoch, aber ist ja egal. Aber schon allein in meiner Hose, in meinen Sneakers sieht man, ich bin das, was er beschreibt.
Ja.
Und deswegen war so mein Zugang zu dem Buch so schwierig. Und dann habe ich eben darüber nachgedacht, was kaufe ich, was ich nicht brauche? Und jetzt war die Frage an die, was kaufst du, was du nicht brauchst? Weil das ist für mich der Begriff von, ich habe ein Konsumproblem.
Mhm. Mhm. Schwierig zu beantworten, weil man sich eben, wie du sagst, immer in der Außenperspektive das betrachtet und sich selber dann immer denkt, ich habe das Problem ja nicht. Tatsächlich ist es bei mir vor allem in letzter Zeit schon so, dass ich versuche, sehr bewusst mir die Frage zu stellen, wenn ich mir was Neues kaufe, brauche ich das jetzt wirklich? Und wie hilft mir das, meinen Alltag zu erleichtern? So zum Beispiel meine Freundin, stelle jetzt gut in den Pranger, hat 5 Paar weiße Sneaker und hat sich kürzlich wieder ein paar weiße Sneaker bestellt. Und dann habe ich gesagt, warum? Also du hast 5 Paar dann weiße Sneaker, warum brauchst du ein 6. Paar weiße Sneaker? Im gleichen Atemzug habe ich mir ein 2. Paar schwarze Sneaker bestellt. Also das ist sicher etwas, wo sich noch optimieren lässt. Wobei ich glaube,
bei deinem zweiten Paar Sneaker.
Ja, also ich wollte gerade sagen, gerade das Thema Mode ist bei mir jetzt sicher nicht so das Riesenthema. Also das haben wir eh schon öfters gehabt im Podcast und ich habe es jetzt auch schon erwähnt. Ich habe alles nur gleiche T-Shirts, ich habe 4 gleiche Pullis. Und also ich bin so, wie er es im Buch beschreibt, so ein Modemuffel. Mhm. Und deswegen fällt es mir leicht zu sagen, man braucht nur ein Outfit. Wobei ich jeden verstehe, der sagt, er will das nicht. Also da bin ich gar nicht so auf dem hohen Ross. Was sicher ein Thema ist bei mir, wo ich mehr Wasser predige und Wein trinke, ist Lebensmittel. So. Ich versuche sehr bewusst nachhaltige regionale Bioprodukte zu kaufen und trotzdem regelmäßig kaufe ich irgendein Blödsinn, wo ich mir denke, so, das ist komplett unnötig. Wir haben jetzt Jänner, ich brauche keine Erdbeeren kaufen. Aber wir haben vor, am Abend ein Dessert zu machen und da passen halt Erdbeeren so gut. Und deswegen haben wir gedacht, das kaufe ich mir den Ahnentrog Erdbeeren, der wahrscheinlich um die halbe Welt geflogen ist, die eh nach nichts geschmeckt haben, die Erdbeeren. Das heißt, man hätte es sich wirklich sparen können, weil es nicht einmal einen Mehrwert geliefert hat.
Ja.
Aber es waren halt irgendwie Erdbeeren.
Bei mir war es am Samstag eine Melone.
Ja, gestern Abend Melone. Ja. Ja. Gestern Abend auf die Pizza, die ist halt einfach, unsere Hauspizza ist einfach mit Rucola, Schinken und Melone. Die Melone, die braucht es einfach. Und das ist sicher so ein Punkt, wo man denkt, da könnte ich wahrscheinlich noch richtig viel besser machen. Weil vor allem da, wo wir wohnen, so in Zentraleuropa, du hast doch so eine große Auswahl an Lebensmitteln und Produkten, also Lebensmittel, die es bei uns schon gibt, also die du schon regional und saisonal kaufen kannst und ohne, dass du dann ständig nur noch irgendwie Wurzelgemüse und Brot isst, sondern es gibt wirklich eine große Auswahl, aber man achtet einfach viel zu wenig drauf, was ist denn jetzt gerade Saison und was ist denn gerade, woher kommen die Erdbeeren im Jänner? Was? Also warum muss ich im Jänner Erdbeeren kaufen? Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ihr auf jeden Fall mehr schauen könnt. Und ein zweites großes Thema ist sicher das Thema Mobilität. So, ich bin einfach dermaßen bequem und dermaßen gewohnt, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, dass ich einfach an 9,5 von 10 Tagen oder wahrscheinlich 9,9 von 10 Tagen mit dem Auto ins Büro fahre, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Mhm. Das ist sicher auch so ein Ding, wo ich sage, da ist meine Bequemlichkeit einfach höher.
Ja. Unter welchen aus welchen Perspektiven bewertest du die Dinge jetzt? Das wäre jetzt für mich voll spannend, weil die Frage war ja quasi, was kaufst du, was du nicht brauchst oder was tust du, was du eigentlich nicht brauchst? Unter welchen Dingen?
Naja, also ökologischer Fußabdruck, oder?
Okay.
Würde ich sagen. Also jetzt im Wert auf die Umwelt. Was jetzt beim Lebensmittel wahrscheinlich, war es jetzt nicht, ehrlich gesagt, muss ich jetzt sagen, nicht so das Thema ist diese Hungerlöhne und diese moderne Sklaverei, weil halt doch relativ viel maschinell passiert. Und ich denke, dass das jetzt nicht so das Riesenthema ist, wobei es sicher auch ein Thema ist. Aber was da halt ist, ist einfach der ökologische Fußabdruck. Also dass diese Erdbeeren da von keine Ahnung, wo, ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, wo die herkommen in der Jahreszeit.
Ja, ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, wo meine Melone herkommen, die ich am Samstag gekauft habe. Aber
ah, das muss entweder Südamerika oder Afrika sein oder so. Mhm. Also kann ja bei uns nirgends sein. Das heißt, allein das Flugzeug daher mit den Erdbeeren, das ist ökologisch eigentlich nicht vertretbar. Und da kann ich nur so sagen, was, ich fliege jetzt nicht mehr und ich nehme überall hin den Zug. Und dann kaufe ich mal die Erdbeeren, die mit dem Flugzeug geflogen sind, statt mir rein. Ist ökologisch nicht unbedingt besser.
Mm, ja.
Das ist der Wert. Und beim Auto ist ja ganz unmittelbar CO2. Ja. Also das ist, da haben wir keine Probleme mit Hungerlöhnen, weil die ganzen Ölkonzerne, die verdienen mehr wie genug. Und da ist aber das Riesenthema auf jeden Fall Umwelt.
Mhm. Ja, total spannend. Voll spannend, weil ich habe mir jetzt dann gedacht, okay, Philipp, die Frage ist eigentlich auch krass, weil was kaufst du, was du nicht brauchst? Und ich habe mir gedacht, ja, das ist immer eine Frage, was braucht man schon?
Mhm.
Und dann könnte man mal drüber reden, was brauche ich zum puren Überleben?
Ja.
Das sagt ja im Buch, ja, wird man nur konsumieren nach Dingen, die wir tatsächlich fürs Überleben brauchen, aber es ist eine triste und langweilige Welt.
Mhm.
Weil wie viel braucht man wirklich, um zu überleben? Und deswegen ist die Frage an sich schon schwieriger. Das ist auch schwierig. Was mir jetzt auch noch, während du geredet hast, eingefallen ist, was da vielleicht so ein bisschen meine Perspektive auch schildert, wo ich bei mir selber auch erschrocken bin, ist, jetzt wo diese Inflation also spürbar worden ist in den Supermärkten, weiß ich nicht mehr, was ich gekauft habe, aber ich bin im Supermarkt gegangen und habe irgendwas in den Einkaufswagen getan und schaue auf den Preis und habe gedacht, also ganz sicher nicht. Das ist es mir nicht wert. Gell? Ja. Also das hat sich jetzt, das war, ich weiß nicht mehr, was es war, ich weiß nicht, ob es eine Tube Mayonnaise war oder was es war. Irgendwas, wo ich mir gedacht habe, na, das ist mir auf gar keinen Fall wert. Also, so. Und in dem Buch kommt ja so eine Studie vor, wo es darum gegangen ist, dass sie Menschen quasi die Gehirnaktivitäten und Gehirnströme angeschaut haben und dann wie ein Mensch, glaube ich, was ist denn, ein Kleidungsstück oder so, was denn die jetzt kriegt? Und dann so quasi dieses für Vergnügen, dieses Zentrum aktiv worden ist. Und dann ist der Preis dazu einblendet worden.
Mhm.
Und beim Preis ist ein anderes Zentrum, hat sich aktiviert. Ich glaube, das war das, wo so Angst und so liegt, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls. Und Sorge und so. Und dann haben sie gesagt, ja, na Schmerzen, Entschuldigung, genau, Schmerzen. Mhm. Beim Preis war es Schmerzen und beim Bild davor ist einfach rein Vergnügen. Ja. So. Und dann haben sie gesagt, wir neigen dazu, uns quasi immer für, oder der hat es gesagt, dass wir uns dazu neigen, für uns für was zu entscheiden, wo es Vergnügen größer ist als die Schmerzen, oder? Und das halt in der heutigen Konsumgesellschaft eigentlich, dass die Dinge halt so günstig geworden sein, dass das teilweise gar kein Schmerz mehr entsteht, oder? Also wenn ich beim
aktiviert sich gar nicht mehr.
Genau. Erst, ja. So wie er gesagt hat, wenn du beim Nanunana oder so Deko-Artikel-Shop, wenn du da das ja mal einen Euro siehst, du kannst den Euro annehmen und in den Brunnen schmeißen, jetzt übertrieben gesagt, ja. Das wäre ungefähr gleich schmerzhaft, ja. wie diese Tasse zu kaufen. Mhm. Das ist also unexistent für die meisten Menschen. Und deswegen sagen sie, okay, dann kaufe ich mir die Tasse. Weil in dem Moment habe ich irgendwie dieses Minimum an Vergnügen, was da entsteht. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich total krass, oder? Weil wenn ich da drinnen stehe im Supermarkt und ich spüre die Inflation, so dass ich das sehe und denke, also die 3 Euro ist mir jetzt diese Tube, wenn man bei dem Beispiel bei der Tube Mayonnaise nicht mehr wert, dann spüre ich auf einmal diesen Schmerz, den ich davor gar nicht gespürt habe, weil davor die Tube halt irgendwie 1,19 Euro gekostet hat oder was weiß ich. Und tatsächlich, wenn ich dir ja frage, was du wirklich brauchst, was kaufst du, was du nicht brauchst, dann spürst du den Schmerz, unter Anführungszeichen, der die ganze Zeit da ist.
Ja.
Mit dem man sich ja so im Alltag eigentlich nicht beschäftigt, oder was du jetzt für die Umwelt mit meinen Kaufentscheidungen, was du jetzt für Menschen in anderen Ländern, die die Dinge herstellen und was für Auswirkungen hat das und was mache ich damit eigentlich. Und das ist eigentlich interessant, dass einfach dadurch, dass es so weit weg ist von uns, das erwähnt er ja ein Buch, wir uns ja da eigentlich gar nicht diesen Schmerz begreiflich machen.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, ich mache mir den eigentlich selten begreiflich, so richtig bewusst.
Ja, also mir ist auch bei den wenigsten Dingen, also ich bin zwar sehr schlecht im Geld ausgeben, so ich gönne mir selten was, aber ich kaufe mir ständig irgendwelche Dinge, wo ich mir nicht einmal mehr merke, dass ich mir sie gönne.
Mhm.
Also wo ich mir denke, ah, das war jetzt eigentlich ein Luxusartikel, den was ich mir da jetzt gekauft habe. da hätte ich ein bisschen mehr drüber nachdenken können. Mhm. Und der Schmerz ist aber einfach nicht bewusst, wie du sagst. Das ist das Problem.
Mhm. Voller, ja. Ja, ich habe bei mir drüber nachgedacht, was kaufe ich, was ich nicht brauche. Und bei mir spielt doch da halt viel in der digitalen Welt ab. Ah ja, da ein Streaming-Service, ah ja, da das, ah, siehst du die Videoreihe, das interessiert mich. Mhm. Ah ja, das probiere ich mal aus, wie ist denn das so? Und ah, den Content, was ich konsumiere, das sind ganz viele Dinge, die ich nicht brauche, Dinge, die ich mir anschauen schauen muss. Und da habe ich mir gedacht, das ist vorrangig. Also bei Kleidung habe ich, glaube ich, so ein ziemliches Durchschnittsverhalten, aber ich würde eher sagen unterdurchschnittliches Verhalten, jetzt mehr wie du. Mhm. Aber
wie siehst du das jetzt zum Beispiel in der digitalen Welt, oder?
Mhm.
Da ist ja zum Beispiel, wenn du irgendeinen Workshop kaufst, dann ist das ja von einem Content Creator, der vermutlich aus Europa oder aus Amerika stammt, der mit Sicherheit ein gutes Leben hat, so zumindest finanziell und so, und der da fair entlohnt wird für das. Ist das dann ein Problem, wenn du das zu dem fairen Preis kaufst? Fällt es dann in das Problem, Konsumproblem?
Also es gibt jetzt mehrere Blickwinkel, die ich da einnehme. Also der eine ist, brauche ich das tatsächlich, was ich konsumiere? Weißt du, man? Mhm. Also ich finde ja, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Also Konsumproblem, es gibt einmal das Konsumproblem, was versuche ich über Konsum zu lösen? Und in dem Aspekt denke ich mir, ich habe so viele Dinge, die ich nicht nutze. Also viele Streaming-Services, mhm, die laufen einfach mit. Wo du dann einmal aufs Konto schaust und denkst, was sind denn das für 7 €? Ach so, habe ich das vergessen, kündigen. Okay, ja, passt.
Ja.
Ich meine, das sind einmal Dinge, die braucht es nicht.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen, eigentlich, wie geht man mit, das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten, aber da denke ich mir oft, wie gehe ich mit meinem Geld um?
Mhm.
Das sind 7 € im Monat. Das ist, und wenn das sind auch 84 € im Jahr, aber wenn das jetzt nicht so viel klingt, trotzdem, wie gebe ich mir mein Geld um? Ich konsumiere was und weiß nicht einmal, dass ich es habe.
Mhm.
Das ist ja genau das, was er beschreibt, oder? Er sagt, er hat eine Tasse gekauft, weil er da gewartet hat und irgendwie eine Woche später macht er den Kofferraum auf und sich sagt schon, was ist denn da drin? Ah, oder die Duftkerze war es, da ist die Duftkerze drin. So ist es bei mir mit meiner Kreditkartenabrechnung. Wenn man denkt, ah ja, okay, da sind nur 7 € drauf. Keine Ahnung, wo das herkommt. Also von der Perspektive, finde ich, spiegelt es ziemlich wider, was das Konsumproblem ist. Und von der anderen Perspektive ist, wo findet das Hosting statt?
Hm.
Wo sind die ganzen Daten gespeichert? Wer macht die Abrechnung von diesen Dingen? Weißt du, die verwenden große Zahlungsanbieter. Er redet da drinnen ja in seinem Buch über die großen Firmen, die quasi Alleinmarktmacht haben. Die meisten Content-Creator, die ihre Online-Kurse verkaufen, verkaufen das genauso über ein CMS, also ein Webseitensystem, was von den Riesen kommt, was gehostet wird bei den Riesen, mit Zahlungsanbietern, die bei den Riesen, also bei den Riesenunternehmen sind. Und von dem her sage ich so, gibt es da auch gesellschaftlich, vielleicht nicht unmittelbar das, ich fahre mit dem Auto und pulver hinten meine Abgase aus, aber wenn ich es wirklich lang genug betrachte, sehe ich ja da diese richtig reine Lösung, gibt es da auch nicht. Also da spüre ich es bei mir zumindest, dass ich da am wenigsten Kontrolle gefühlt habe über mein Konsumverhalten. Bei anderen Dingen habe ich viel mehr das Gefühl, dass es Kontrolle ist, wenn es wahrscheinlich auch augenscheinlich ist. Aber gerade in der digitalen Welt, weil es so schnell geht, also ja, auf Amazon bestellen wir uns schnell den Film, ja, schließt man da schnell das Abo ab, dann mache ich ja Test-Abo, passt. Und so häufen sich halt da die Dinge an. Und ich habe lustigerweise heute gerade darüber nachgedacht, ein Testament zu machen. Lustigerweise, weil wir jetzt einfach gedacht haben, meine Frauen, die sind verheiratet und wir bauen jetzt Haus zusammen und nehmen zusammen Schulden auf und dann möchte ich einfach ein Testament haben, was einfach regelt, dass, ja, das kann ich jetzt im Podcast machen. Das ist eine ganz andere Sache. Jedenfalls habe ich mal.
Also, lieber Podcast.
Ja, genau. Ich brauche Anzeigen, also würde mir total das rauslassen. Nein, jetzt mache ich nicht mal Testament, das ist ein bisschen hoffentlich viel zu früh. Oder nicht der richtige Ort, das meine ich eigentlich.
Ja.
Aber ich habe jedenfalls nachgedacht und mein erster Gedanke war, was muss ich da reinschreiben? Okay, das ist eigentlich relativ easy, ist schnell erledigt. Und dann das zweite war so: Alter Schwede, wenn ich stirb, ich möchte nicht die Person sein, die bei mir die ganzen Streamingdienste kündigen muss. Weil bis du das mal alles zusammengefunden hast, wo ich überall Benutzerkonten habe und irgendwas gebucht habe, das dauert ewig.
Ja, das ist aber.
Ist es bei dir nicht so? Das kann ich mir nicht erzählen, dass es bei dir nicht so ist.
Doch, das ist genau gleich. Ich bin gerade kürzlich draufgekommen, dass ich irgendwie bei Netflix kann man ja irgendwie. Es gibt verschiedene so Größenstufen von Abos, oder? Und das Größte können viele Leute gleichzeitig schauen und man kann in 4K schauen. Und ich habe eigentlich noch nie einen 4K-Fernseher gehabt. Das hätte ich nie gebraucht. Und ich war inzwischen einfach irgendwann der Einzige, der auf dem Account aktiv geschaut hat und gezahlt hat. Bis auf zwei Leute, die halt irgendwie nur so mitgeleacht haben. Mhm. Wo ich dann einfach zu denen gesagt habe, hey, es tut mir leid, ich zahle da einfach irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 18 Euro im Monat. Also für das, dass ich 4K nutzen kann, das ich nie brauche, und für das, dass ihr es da gratis mitschauen könnt. Ich habe jetzt fast das billigste Netflix-Abo und ich habe immer nur den gleichen Konsum, weißt du? Also ich kann immer nur alles auf Netflix schauen, ich kann immer nur alles in HD schauen, das reicht vollkommen aus. Von dem Geld haben wir gedacht, da siehst du, da habe ich mir jetzt über 10 Euro gespart. Ja, aber was, Disney Plus, das kostet gleich 7 Euro. Ja,
das soll ich da wieder rein.
Wo leer habe ich Disney Plus gehabt? Ja. Das ist absurd.
Ja.
Es ist wirklich absurd.
Ja. Aber da sieht man wieder, oder? Das ist ein schönes Beispiel. Es war ja Netflix ja gerade erst die Preise erhöht und irgendwann kommt dann das Bewusstsein, 18 Euro?
Ja, irgendwann ist der Schmerz dann groß genug.
Vollgas. Wer hat die Verantwortung, uns den Schmerz bewusst zu machen?
Oh.
Das ist Frage, die ich immer dann im Buch gestellt habe. Weil ich muss auf meine Kreditkartenrechnung anschauen, oder? Und feststellen, okay, das sind 7 Euro oder da 18 Euro und das Ding. Aber um das Konsumverhalten zu verändern, weil er bringt im Buch das Beispiel, das habe ich super cool gefunden mit der Bildschirmzeit, dass wir mittlerweile bei unserem iPhone und bei unseren Handys überall ja sehen, die Bildschirmzeit, wie viel Zeit wir verbringen, weil man einfach festgestellt hat, das ist ein problematisches Ding. Und ich meine, für die Unternehmen, die Handys darstellen, ist das weit weg vom problematisch, sondern das ist, warum sie sie herstellen. Aber da wird wahrscheinlich der soziale Druck einfach so hoch werden, dass man sagt, man muss das jetzt bewusst werden. Und deswegen integrieren sie es als Feature, weil sie sagen, ja, sie bedienen die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe. Ja. Das heißt, wie groß muss der Leidensdruck werden, dass unser Konsumverhalten uns ähnlich bewusst gemacht wird wie die Bildschirmzeit? Oder, und wer hat dafür die Verantwortung? Das ist das, was ich mich gefragt habe, oder?
Ja, das schreibt er im Buch auch. Wir fordern von unseren Regierungen, dass sie die Klimaziele erreichen. Und er schreibt im direkt nächsten Satz, wir sollten es nicht nur von der Regierung fordern, sondern auch von uns selber. Wir sollten uns individuelle Klimaziele setzen und uns dann auch direkt dran halten. Und was er auch sagt, und das kommt erst wirklich auf den letzten 10 Seiten oder so, er redet uns 200 Seiten lang ein schlechtes Gewissen ein und sagt, das macht eigentlich nicht richtig machen können, dass alles am Ende ist so quasi. Und auf den letzten 10 Seiten sagt er dann eben, es reicht schon einmal anzufangen und du musst einmal irgendwo starten. Also du musst einmal einen konkreten Schritt setzen und du musst dir mal selber irgendwie am Schopf packen und drum kümmern. Und dann reicht sowas wie, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer nicht jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit fahre, sondern zumindest an den normalen, schönen Tagen mit dem Fahrrad fahren würde, scheitert im ersten Schritt einmal daran, dass ich wahrscheinlich der einzige Innsbrucker bin, der kein Radl hat.
Musst du den Fahrrad klappen.
Aber das treibe ich schon noch auf. Aber dann, das löst nicht das Problem. Und damit löse ich nicht das Klimaproblem und damit mache ich ja nicht den größten Beitrag, aber ich mache zumindest schon mal einen kleinen Beitrag. Und jeder kleine Schritt ist schon unendlich viel besser als wie gar kein Schritt. Und einfach zu sagen, ich mache gar nichts. Das heißt, wer ist dafür verantwortlich, ist wahrscheinlich jeder für sich selber. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht ausreicht. Also ich merke es halt an mir selber.
Ja.
Ich weiß ganz genau, dass mit dem Autofahren ist einfach ein Blödsinn. Aber es ist einfach nicht genug. Wir haben jetzt kürzlich das Thema Alkohol trinken gehabt, im letzten Buch mit der Franka Cerutti. Und da hast du mich auf mein hohes Ross zu Recht angesprochen und gesagt, Christian, wenn du darüber redest, keinen Alkohol zu trinken, das klingt so easy und so überheblich von dir. Ja, weil es irgendwie auch so ist. Für mich ist Alkohol kein Problem, weil ich trinken kann und es war für mich nie schwer, keinen Alkohol zu trinken. Deswegen ist es für mich extrem leicht zu sagen, ja, trink halt einfach mal ein bisschen weniger Alkohol. Und im selben Atemzug, gleich leicht war es zu sagen, fahr halt einmal weniger mit dem Auto.
Mm.
Ja, aber das schaffe ich zum Beispiel schon wieder nicht. So. Also ich fahre halt dann trotzdem viel mehr mit dem Auto, als wie auch nur annäherungsweise notwendig wäre. Das heißt, in der Verantwortung ist wahrscheinlich jeder Einzelne selber.
Mm.
In der weiteren Verantwortung die Regierung, die halt dann irgendwie mit Maß, wie sagt man, mit Richtlinien und Gesetzen vorgibt, was erlaubt ist. Aber dazwischen ist ein riesen Vakuum, glaube ich.
Mm, voller. Ja, das trifft es perfekt. Also das riesige Vakuum, das finde ich, trifft es perfekt. Weil es auch, ich meine, da geht es viel um Bequemlichkeit, oder? Und da, ich weiß nicht mehr, welches Buch das war, wo es darum gegangen ist, dass Veränderung wirklich funktioniert, auch für die breite Masse, muss es bequem sein.
Ja.
Es muss fast der bequemlichste Weg sein, solange, oder es muss zumindest so bequem wie der andere Weg sein.
Ja, genau.
Auf dem gleichen Level einfach.
Genau.
Und dafür muss man manchmal einen anderen Weg unbequemer machen und den anderen dafür bequemer. Ja. Aber es muss mal mindestens gleich bequem sein, weil sonst einfach Veränderung extrem schwierig ist, oder?
Ja. Der Karl Dillessen bringt ja im Buch noch das Beispiel, wenn man Mode fair machen wollen würde, dann müsste der Preis für den Konsumenten nur 1% steigern. Und dann würden die Gehälter in diesen Billiglohnländern sich zumindest verdoppeln, was denen zumindest das Existenzminimum bieten würde. Und da war mein Ding dann so, ja bitte, dann sollen halt die depperten Nike-Sneakers statt 100 Euro 110 Euro kosten. Das kann sich immer noch jeder leisten. Also jemand, der sich einen 100 Euro Schuh leisten kann, kann sich auch einen 110 Euro Schuh leisten.
Aber wenn es 10% oder 1%?
Na, 1%.
Ja, dann ist 101 Euro.
Ja, 101 Euro, ja. ich weiß. Aber mein Satz wäre jetzt da hingegangen. Also. Und dann kriegen sie nicht nur das Doppelte, sondern dann kriegen sie das Zehnfache von dem.
Ja, ja.
Und dann können sie normal, zumindest für ihren Lebensstandard, halbwegs normal leben. Aber das Problem ist wahrscheinlich, dass sich dann diese Firmen halt diese 10 Euro auch wieder einstreichen würden. Und das Problem ist auch, es ist halt für mich aus meiner Perspektive wieder total leicht gesagt und total einfach die Schuld einfach auf jetzt in dem Fall Nike zu schieben, zu sagen, wenn Nike fairere Handel machen tät, dann wäre das Problem gelöst. Natürlich ist es so, aber so einfach ist es halt einfach nicht.
Ja, ähnlich wie dass die Kambodscha das Beispiel oder Burma, ich bin mir sicher, irgendein Südostasien-Land, was den Mindestlohn unter den Existenz
und das Existenzminimum
gesetzt hat, damit es einfach wettbewerbsfähig ist im Vergleich zu anderen Ländern in der Produktion von Textilien. Und denkst du, also mal prinzipiell, wenn einfach alle Länder in Südostasien jetzt wieder komplette Idioten, Laien wissen, wahrscheinlich jeder, der was auch mit dem Thema bewusst und intensiv und auf Expertenlevel auseinandergesetzt hat, wahrscheinlich auch wieder widerlegen könnte. Aber wenn es alle nicht da unten ansetzen würden, sondern wirklich auf quasi mal mindestens
Existenzminimum,
genau, dann würde es das Problem ja auch nicht geben. Aber das ist halt immer so, das ist, glaube ich, das, was das, also das Thema so schwierig macht, weil wer hat die Verantwortung? Und hat die Verantwortung der Staat, hat die Verantwortung der Konsument oder die Konsumentin oder die Unternehmen? Und wahrscheinlich ist es eine gemeinschaftliche Haftung, die man übernimmt in dem ganzen Konstrukt. Und das Buch relativ am Anfang sagt, ja, umso näher Probleme für uns sein, umso wichtiger sind sie. Die Notre Dame quasi, die brennt, ist für uns schockierender als irgendeine Kirche im Iran oder im Irak, sage ich jetzt mal. Und damals, das ist ja auch da wieder das gleiche Thema. Jetzt ist das Thema super nah. Jetzt ist Konsumverhalten und was es macht, total nah, weil wir das Buch gelesen haben. Und trotzdem ist die Kinderarbeit oder die Ausbeutung in Südostasien, wie auch immer, welchen negativen Aspekt man da nennen will, ist ja weit weg von uns. Und ist zwar schon gewisses, wenn man sich empathisch reinfühlt, schockierend, aber es ist nicht lebensverändernd, wie es jetzt vielleicht die Nähe zum Ukraine-Krieg aktuell ist, oder? Und das macht die Thematik so schwierig. Ich glaube, in der Verantwortung geht es darum, Wege bequemlicher zu machen. Und das liegt meiner Meinung nach wirklich beim Regierungen.
In der Politik, ja.
Finde ich. Hat auch gesagt, also auch für Konsumenten. Und das Zweite ist, und das finde ich ganz spannend, was wir als Gesellschaft durchmachen. Und zwar, ich kann mich erinnern, das Thema, da habe ich es heute auch schon zu dir gesagt, das Thema ist eigentlich da, seit wir klein sind, oder? Also, ich habe es auch kurz mit meinen Neffen. Bin ich mal zusammengehockt, die sind 8 und 10, also 2 von meinen Neffen, und irgendwie sind wir auf China gekommen. Und also irgendwie hat China erwähnt, und dann hat der 8-Jährige gesagt, irgendwie, ja, da wo die Kinder unser Gewand nähen. Und dann haben wir gedacht, Wahnsinn, der hat mit 8 schon diese Verbindung hergestellt. Und ich kann mich schon erinnern, für mich ist das quasi diese Ausbeutung und das ganze, also dieses ganze Thema, das ist nicht so, wow, vor 2 Jahren ist das jetzt rausgekommen. Und davor nicht gewusst oder nicht geahnt, sondern das ist nämlich das ganze Leben da, oder? Und lustigerweise, früher, was verbinde ich so, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, und jetzt bin ich wirklich im absoluten Stereotyp-Denken drin, aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, was verbinde ich mit jenen Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, Kinderarbeit zu reduzieren, auf die Umwelt zu schauen, oder? Mhm. Und da verbinde ich in meinem Kindheits-Ich, oder? So Spaß, befreite, grüne, Hippie-Leute, die mit irgendwelchen Schilder dastehen oder für Greenpeace Geld sammeln.
Ja.
So. Mhm. Und was verbinde ich mit diesen Dingen heute? Also Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die soziale Ungleichgewicht sich auflöst und dass man aufs Klima schaut und auf die Welt schaut und so. Ich verbinde damit zukunftsorientiert, jung, dynamisch, bewusst, also Bewusstsein, selbstbewusst, reflektiert, gebildet. Ich verbinde ganz was anderes. Mhm. Und alle Menschen, die das komplett ignorieren, verbinde ich als hinterwäldlerisch, naiv und rücksichtslos. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich auch Wahnsinn, wie sich dieses, das ist glaube ich der größten Beitrag, den wir als Gesellschaft tun, ist die Wahrnehmung fürs Thema, wie sich die ändert. Mhm. Weil so haben wir in der Folge kürzlich gesprochen, so quasi das Thema More is More ist so quasi so diese 90er und 2000er Jahre. Ja. Und jetzt sind wir so in einem ganz anderen Denker drinnen. Und das finde ich ist auch so ein Regulativ, was da eingreift gerade, so diese soziale Veränderung.
Ja, ist ja schon mal gut, oder?
Mhm.
Also wenn ich dann zurückdenke an eins unserer allerersten Bücher, wir haben es schon lange nicht mehr erwähnt, aber vom Hans Rosling, Factfulness, so wenn man so ein bisschen in den Mindset von ihm zurückkommt und die Welt betrachtet, die Entwicklung dauert schon immer einfach sehr lang. Also es ist einfach alles sehr, sehr langatmig, weil alles einmal so einen riesen Rattenschwanz hat. Aber im Großen und Ganzen entwickeln wir uns eh recht positiv, so als Menschheit im Gesamten. Der Standardspruch von ihm ist halt auch einfach, die Armut wird immer weniger, der Hunger ist Gott sei Dank auch immer weniger. Er ist noch nicht gelöst, aber wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, vielleicht kann man mit so ein bisschen Hoffnung auch das Thema, so ein bisschen das Konsumthema anschauen. So wie du gesagt hast, die Entwicklung, die hätte ich selber nicht so beobachtet, aber wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, ja stimmt, mir ist genau gleich gegangen. Mhm. Von Hippie zu Innovator quasi.
Ja, genau. Ja.
Und vielleicht ist das eh schon eine gute Entwicklung. Und vielleicht dauert es noch länger, als wie es gescheit war. Aber vielleicht schaffen wir es ja, durch unser Konsumverhalten oder auch eben durch große Entwicklungen, das alles wieder ein bisschen in ein vernünftiges Maß zu bringen. Weil was er auch schreibt, man muss es schon ein bisschen in Relation sehen, die letzten 7800 Generationen oder so, also quasi seit es Menschen gibt, ist scheinbar nur 7800 Generationen. Das finde ich gar nicht so viel.
Klingt gar nicht so viel, ja.
Aber da hat es nie dieses Übermaß gegeben an Dingen, die es jetzt in den letzten zwei Generationen, also sprich seit Ende letzten Weltkrieges, gibt. Es war immer so, es hat natürlich bessere Zeiten gegeben, aber es hat direkt darauf garantiert auch schlechtere Zeiten gegeben.
Mhm.
Und wir sind jetzt die ersten zwei Generationen, die im Nacheinander so einen massiven Wohlstand haben. Und deswegen kennt halt auch die Weltgesellschaft noch nicht so wirklich den Weg, wie man damit vernünftig umgeht.
Ja.
Und so, das bringt auch er das Beispiel so, wie die relative Bedeutungslosigkeit von deiner Stimme bei einer Wahl kein Argument ist, dass man nicht wählen geht, ist halt auch die relative Bedeutungslosigkeit von dem einen Produkt, das du jetzt kaufst, nicht eine Entschuldigung dafür, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen und dann langfristig irgendwie einen Wandel auszubringen. Das heißt, ich glaube eben, vielleicht ist das jetzt zu viel gesagt, aber ich glaube, es muss gar nicht sein, dass du jetzt sofort nur noch ausschließlich regionale Fairtrade-Bioprodukte kaufst, nichts anderes mehr konsumierst, sondern vielleicht schaffst du zumindest einen von 10 Gegenständen durch was Faires auszutauschen und dann schaffen wir es vielleicht als Gesellschaft in Summe dann wieder auf ein Level zu bringen, wo das für alle ein bisschen fairer wird, oder?
Ja, und sich auch mehr diesem Brauchengefühl annähern und nicht diesem Wollengefühl, ja. Oder? Das ist, ich meine, ganz ehrlich, ich finde es gut, dass gewisse Themen in unserem Leben reine Wollenfragen sein.
Ja, also seien wir ehrlich.
Das ist ja genau das, was sich gut anfühlt.
Ja,
das ist Lebensqualität. Wir haben gerade kurz darauf gemacht, die endlose Suche nach dem Sinn, oder? Und da haben wir auch gesagt, was ist so gute Lebensqualität, eine gute Zeit haben. Ich meine, jetzt machen wir die Folge, ob wir ein Konsumproblem haben.
Ja.
Hängt wahrscheinlich auch miteinander zusammen, aber gute Lebensqualität ist auch Dinge einfach zu machen, wenn man sie will.
Ja.
Und weil man sie kann.
Mhm.
und nicht nur Dinge zu machen, weil man sie braucht oder weil man sie muss. Und deswegen finde ich das voll okay. Und da können wir halt auch wieder, das war jetzt eigentlich so ein schönes Ende, was du eingeleitet hast, hin zu deinem, ein kleiner Schritt zählt und einfach mal ein bisschen das Konsum-Ding verändern.
So super inspirational.
Ja, und vielleicht so ein bisschen mehr lokal einkaufen und Bier und saisonal. Also, das war jetzt mit so einem ironischen Ding gesagt, dazu muss ich sagen, weil man das nicht ausgehört hat. Und da kommt man so zu dem, wo man wiederum bei dem sein, was wir vor kurzem besprochen haben, bei dem, wo vielleicht eine heutige Generation, eine andere Generation sagt, na, das haben wir jetzt 40 Jahre lang probiert, 40 Jahre lang war irgendwie ein bisschen ein kleiner Schritt und ja, fast so, na,
zu wenig.
Das reicht nicht, es muss schneller gehen. Ja. Keine Ahnung, ich bin dafür der Falsche wahrscheinlich, um darüber zu urteilen zu können, was jetzt der richtige Weg ist. Aber was definitiv der richtige Weg ist, ist Bücher zu lesen, die so ein bisschen das Weltbild verfeinern.
Mhm.
So, also unser Weg, nicht der schlechteste, würde ich jetzt aber mal sagen. Und ich nehme mit aus dem Buch, dass ich mich in nächster Zeit wieder bewusster dieser Brauchungsfrage stellen möchte.
Mhm.
Und dass ich Preise wieder ein bisschen genauer anschaue vielleicht. Mhm.
Und,
das ist ein bisschen das Ziel für mich.
Ja, genau, den relativen Preis, also diesen True Cost irgendwie. Ja. Was kostet jetzt mich und was kostet jetzt die restliche Welt,
ja,
dass ich das habe.
Definitiv.
Ja. Ja, schwieriges Thema, oder? Schwieriges
Thema.
Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe so gefühlt eine Achterbahn durchgemacht von ich kaufe nie wieder irgendwas zu, eigentlich ist eh scheißegal. wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber wie du sagst, ja, das Ziel ist halt irgendwie was mitzunehmen daraus. Das ist ein generelles Ziel von dem Podcast. Und wenn du was mitnehmen kannst aus dem Podcast, dann tu uns einen Gefallen und empfiehl uns weiter an einen Freund, an eine Freundin, an die Mama, an die Tante. Irgendjemand wirst du sicher kennen, dem das Thema vielleicht interessiert oder andere Themen, die wir besprochen haben. Wir würden uns freuen. Wir freuen uns auch über Bewertung auf Spotify und auf Apple oder auf Kommentare. Wir freuen uns über jede Interaktion. Also schreib uns gern sonst auch an podcast@irgendwas-burcher.de und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen.
Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-burcher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.